SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Isabel Tentrup. Guten Tag und herzlich willkommen. In Russland hat die sogenannte Präsidentschaftswahl begonnen. Sie steht ganz im Zeichen von Putins Machterhalt. Darum geht es gleich. Außerdem, Deutschland erreicht sein Klimaziel für 2023. Und wir schauen in die Niederlande, wie die Suche nach einem neuen Premier in unserem Nachbarland weitergehen könnte. In Russland hat die Präsidentschaftswahl begonnen. 3 Tage soll sie dauern. Das größte Land der Welt hat 11 Zeitzonen. Schon im Vorfeld gibt es Vorwürfe der organisierten Wahlfälschung. Diese sogenannte Präsidentschaftswahl soll dem 71-jährigen Putin weitere 6 Jahre im Amt sichern. Überschattet wird die Abstimmung vom russischen Angriffskrieg auf sein Nachbarland, die Ukraine. Aus Moskau berichtet Frank Eichmann.
Was nach einer ganz normalen Abstimmung aussieht, findet ohne OSZE-Wahlbeobachter statt. Die hat Russland nicht zugelassen. Und neben Putin stehen nur 3 Zählkandidaten auf dem Stimmzettel, die weder oppositionell sind noch ernsthaft mit einem Sieg rechnen. Kriegskritiker wurden gar nicht erst zugelassen. Erstmals wird für den russischen Präsidenten in den Teilen der 4 ukrainischen Gebiete gewählt, die Russland in der sogenannten speziellen Militäroperation besetzte und zu eigenem Staatsgebiet machte. Dort wird unter Kriegsrecht abgestimmt. Einschränkungen beim Wählen wurden am Morgen auch aus Belgorod nahe der ukrainischen Grenze gemeldet, nach Angriffen aus der Ukraine mit Drohnen und Raketen. Amtsinhaber Putin wird die Wahl im Jahr 3 des Krieges gewinnen. Schließlich gibt es keinen in Russland lebenden, sich frei über die Massenmedien kontrovers äußernden Oppositionellen mehr.
Die Präsidentschaftswahl in Russland hat begonnen. Unter Ausschluss der Opposition, Putins 3 Mitbewerber sind auf Kreml-Linie und gelten als chancenlos. Und schon vor der Wahl gibt es zahlreiche Vorwürfe der organisierten Wahlfälschung. Über all das, die Präsidentschaftswahl in Russland, habe ich vor der Sendung gesprochen mit Manfred Zapper. Er ist Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa und Russland-Experte. Herr Zapper, wer in Russland an diesem Wochenende nicht Putin wählen will, welche Möglichkeiten hat der oder die überhaupt?
Zu Hause zu bleiben.
Das ist alles. Es gab doch zum Beispiel auch einen Aufruf von Kreml-Gegnern, als Zeichen des Protests am Wahltag genau um 12 Uhr wählen zu gehen. An den Schlangen vor den Wahllokalen sollte sich dann ablesen lassen, wie hoch die Unzufriedenheit mit Putin im Land sei. Auch Julia Nawalnaja hat diese Aktion unterstützt, die Witwe des in der Haft verstorbenen Kreml-Kritikers Nawalny. Erwarten Sie, dass wir solche oder ähnliche Proteste sehen an Wahltagen oder werden Leute zu Hause bleiben?
Ja, aber man soll die Kirche im Dorf lassen. Die Handlungsmöglichkeiten der Opposition sind in dieser Diktatur mittlerweile außerordentlich begrenzt. Und die Staatsanwaltschaft hat bereits angekündigt, dass, wenn es zu derartigen Demonstrationen vor dem Wahllokal kommt, mit massiver Gewalt, mit massiven Repressionen und Strafdrohungen reagiert wird. Insofern ist das allenfalls in einigen Wahllokalen Moskaus oder Petersburg zu erwarten. Und in der gesamten riesigen Fläche Russlands verliert sich das. Sie dürfen nicht vergessen, Russland wählt über 11 Zeitzonen. Also die Wahlen sind seit gestern ja zum Teil schon im Gange. Begann in Kamtschatka und endet am Sonntagabend in Kaliningrad. Und das verläuft sich einfach. Das wird nicht eine relevante oppositionelle Handlungsfähigkeit geben.
Wahlbeobachter der OSZE wurden nicht nach Russland eingeladen. Was gibt es am Wahlwochenende zu verbergen?
Es ist völlig intransparent, wie zum Beispiel dieses elektronische Wählen stattfindet. Es ist intransparent, wie die einzelnen Stimmabgaben stattfinden. Also das elektronische Wählen über 3 Tage entzieht sich jeder öffentlichen Kontrolle. Wir in Deutschland haben ja das Recht, dass jeder Bürger beispielsweise bei der Auszählung im Wahllokal zuschauen darf. Das ist völlig inakzeptabel. Und was wir bereits wissen, ist, dass ganze Belegschaften von Fabriken, dass ganze Abteilungen von öffentlichen Verwaltungen, Schulkollegien, Hochschulkollegien gemeinsam zum Wahlen gefahren werden, um einen großen Konformitätsdruck zu erzielen. Und es ist völlig klar, 2018 war das letzte Mal, dass die OSZE Wahlbeobachter schicken konnte. Die ganze Entfremdung zwischen Russland und den europäischen Institutionen, der Austritt aus dem Europarat, die Konflikte mit der Europäischen Union, schlagen sich auch auf die OSZE nieder. Das Tischtuch zwischen Russland und der OSZE ist noch nicht ganz zerschnitten, aber Russland hat kein Interesse an einer objektiven Wahlbeobachtung, die die OSZE garantieren würde. Und deshalb hat Russland die OSZE nicht eingeladen.
Die Präsidentschaftswahl erstreckt sich auch auf die von Russland besetzten Gebiete in der Ukraine. Wie groß ist der Druck auf die Bevölkerung, dort zu den Urnen zu gehen?
Extrem groß. Also das ist natürlich völlig völkerrechtswidrig. Es ist inakzeptabel, dass die Menschen in den besetzten Gebieten wählen müssen. Aber in Mariupol, in den besetzten Gebieten Luhansk, Donetsk wurde bereits auch gestern gewählt. Heute und in den nächsten Tagen wird mit massiven Einflussnahme dort die Bevölkerung zur Wahl gehen. Zum Beispiel ist ganz klar gewesen, dass alte Leute nur dann Rente bekommen, wenn sie zum Beispiel die russische Staatsbürgerschaft annehmen. Und in dieser Hinsicht gibt es viele administrative Einflussmöglichkeiten, die Leute zur Stimmabgabe zu bewegen, obwohl das völkerrechtswidrig ist. Das muss ich nochmal sagen.
Beobachter erwarten nicht nur ein manipuliertes Ergebnis dieser Wahl, sondern auch nach der Wahl unpopuläre Entscheidungen. Wie geht es Ihrer Ansicht nach in Russland nach der Wahl weiter? Und was bedeutet das für die Ukraine?
Also womit man rechnen kann, ist, dass nach der Wahl zum Beispiel ernsthaft über eine zweite Teilmobilisierung der Soldaten nachgedacht wird. Das war in den vergangenen Wochen und Monaten ein Tabu, weil die erste Teilmobilisierung im September letzten Jahres schon dazu geführt hat, dass fast 1 Million Leute Russland verlassen haben und gleichzeitig die Verluste Russlands im Krieg gegen die Ukraine so groß sind, dass mit einer neuen Mobilisierungswelle zu rechnen ist. Und da wurde damit gerechnet, dass das erst nach den Wahlen stattfinden wird. Und ansonsten setzt Putin, das putinsche Regime in Bezug auf den Krieg in der Ukraine, auf Zeit. Er erwartet, dass die Europäische Union und die Staaten in Europa und in der westlichen Welt die Unterstützung der Ukraine nicht so lange durchhalten werden, wie das Russland kann. Russland hat die eigene Ökonomie in eine Kriegswirtschaft umgebaut. Mittlerweile sind fast 40% des Bruttoinlandsprodukts für Kriegszwecke. Also die Zukunft Russlands wird eine militarisierte sein und es gibt wahrscheinlich bis zum Jahre 2036 keine Änderung, dass das Putin-Regime an der Macht bleibt. Putin wird jetzt bis 2030 in der Akklamation wiedergewählt und anschließend hat er nochmal 6 Jahre verfassungsrechtlich die Möglichkeit, als Präsident zu sein.
Das sagt der Russland-Experte Manfred Sapper. Er ist Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa und das Interview mit ihm haben wir am Vormittag aufgezeichnet. Was in den nächsten 3 Tagen in Russland passiert. Es soll aussehen wie eine Wahl, dient dem Machterhalt Putins und findet statt im Schatten des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Wie der Westen der Ukraine helfen kann, sich gegen Russland zu verteidigen, es gibt seit Wochen Streit darüber zwischen Deutschland und Frankreich. Vor diesem Hintergrund empfängt Bundeskanzler Scholz heute den französischen Präsidenten Macron und auch Polens Regierungschef Tusk. Dieses Treffen auf höchster Ebene soll neuen Schwung bringen in das sogenannte Weimarer Dreieck, so heißt der Zusammenschluss von Deutschland, Frankreich und Polen. Aus Berlin berichtet Eva Ellermann.
Die Ukraine braucht Hilfe auf jeder Ebene, hat der polnische Botschafter Dariusz Pawlosz im ARD-Morgenmagazin erklärt. Aus polnischer Sicht tut Deutschland bereits viel für die militärische Unterstützung der Ukraine, aber das Land brauche mehr Munition, Panzer, Schiffe und weiterreichende Waffensysteme.
Wir wissen hundertprozentig, die Ukraine braucht diese Systeme. Auch Marschflugkörper Taurus.
Bundeskanzler Scholz hat die Lieferung des Taurus bislang kategorisch abgelehnt. Es sei jetzt aber eine entscheidende Phase des Krieges, sagt der polnische Botschafter.
Und aus diesem Grunde natürlich drücken wir die Daumen, dass die Bundesrepublik Deutschland, dass der Bundeskanzler Scholz auch diesen Mut zeigt und nach einer Lösung sucht, entsprechende Systeme, Munition der Ukraine zu liefern.
Im Vorfeld der Gespräche im sogenannten Weimarer Dreieck Dreieck mit Polen, treffen sich am Mittag zunächst Scholz und der französische Präsident Macron. Beide hatten sich zuletzt in der Ukraine-Politik gegenseitig kritisiert. Politiker von CDU und Grünen haben Scholz in der Augsburger Allgemeinen aufgefordert, das angespannte Verhältnis zu Frankreich zu klären. CDU-Außenpolitiker Laschet sagte, wenn Deutschland und Frankreich so kleinkariert agieren, schwächt das ganz Europa. Der grüne Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Hofreiter, erwartet vom Bundeskanzler, dass er, so wörtlich, die Befindlichkeiten zwischen ihm und Macron ausräumt.
Es gibt frische Zahlen und Prognosen zu Deutschlands Klimabilanz. Im vergangenen Jahr wurden 10% weniger Treibhausgase ausgestoßen als noch 2022. Das teilen heute das Wirtschaftsministerium und das Umweltbundesamt mit. Allerdings liegt der Rückgang auch am Schwächeln der Wirtschaft. Die Bereiche Verkehr und Gebäude verfehlten ihre Ziele erneut. Dennoch hält die Bundesregierung auch das für 2030 gesetzte Klimaziel zu Treibhausgasen für erreichbar. Aus Berlin berichtet Jan Zimmermann.
Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck zeigt sich erleichtert. Deutschland komme beim Klimaschutz voran.
Wir sind auf Kurs. Wir haben Deutschland an der Stelle auf Kurs gebracht. Und wir müssen Kurs halten.
Der Grünen-Politiker freut sich über den neuen Projektionsbericht des Umweltbundesamts. Nach diesem kann Deutschland seine Klimaziele bis 2030 erreichen, sagt Dirk Messner, der Chef der Behörde.
Das ist wirklich eine starke Perspektive. Die Richtung und die Geschwindigkeit, die wir jetzt aufgenommen haben, ist sehr interessant und passt.
Nach den Berechnungen von Messner und seinem Team gehen die Treibhausgasemissionen bis 2030 um fast 64% im Vergleich zu 1990 zurück. Noch vor 3 Jahren wurde ein deutlich geringerer Rückgang prognostiziert. Das gesteckte Klimaziel bis 2030 liegt bei mindestens 65% weniger CO2 als 1990 und rückt damit in greifbare Nähe. Die Gründe seien vielfältig. Vor allem im Energiesektor werde CO2 eingespart, zum Beispiel durch den beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien. Auch der importierte Strom aus anderen EU-Ländern komme immer weniger, zum Beispiel aus klimaschädlichen Kohlekraftwerken.
Interessant ist hier, dass 60% der Importe im Strombereich, die wir getätigt haben, auch auf Erneuerbare zurückgehen. Europa insgesamt wird grüner, was die Stromproduktion angeht.
Allerdings ist die Entwicklung in den einzelnen Bereichen sehr unterschiedlich. Neben dem Energiesektor werden auch in der Industrie, der Landwirtschaft und der Abfallwirtschaft mehr Treibhausgase eingespart als erwartet. Im Gebäudebereich und im Verkehr ist das Gegenteil der Fall. Hier werden die Klimaziele wie in der Vergangenheit verfehlt.
Da ist die Lücke noch sehr groß und sie kann nur geschlossen werden oder überkompensiert werden durch mehr Erfüllung in anderen Bereichen, die ja auch wiederum mit Zumutungen verbunden sind.
Zumutungen, von denen der Verkehrs- und Gebäudesektor in der Gesamtbilanz profitieren. Doch auch diese Bereiche müssen künftig deutlich mehr CO2 einsparen, mahnt Dirk Messner vom Umweltbundesamt.
Denn noch so viele Erneuerbare im Markt helfen uns nichts, wenn viele Millionen Verbrenner in 2040 weiterhin auf den Straßen stehen. Deswegen muss auch in den beiden Sektoren, die zu langsam sind im Augenblick, Aktivität nach vorne gebracht werden.
Im vergangenen Jahr sei der Rückgang der Treibhausgasemissionen besonders stark gewesen, -10%. Hauptgrund sind nicht die Klimaschutzmaßnahmen, sondern der Produktionsrückgang in der energieintensiven Industrie infolge der hohen Energiepreise. Wirtschaftsminister Habeck räumt ein.
Insofern finde ich auch, das Jahr 2023 ist nichts, das man ins Schaufenster stellen kann.
Kritik an der Projektion des Umweltbundesamts kommt von der Union. Der energiepolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Andreas Jung, hält die Berechnungen für unsicher.
Die Regierung hat eine Erneuerbarenlücke, eine Netzlücke und eine Kraftwerkslücke. Sie ist in all diesen Bereichen hinter ihren eigenen Zielen zurück. Aber genau diese Ziele werden in dem Bericht als erfüllt unterstellt. Das heißt, es ist wünsch dir was.
Skeptisch äußern sich auch Umwelt- und Klimaschutzverbände. Vor allem in den Bereichen Verkehr und Gebäude liege die Bundesregierung noch sehr weit von ihren Zielen entfernt.
Die Klimabilanz 2023. Deutschland hat weniger Treibhausgase ausgestoßen, allerdings hapert's noch in den Bereichen Verkehr und Gebäude. Und klimafreundlicheres Heizen bleibt deshalb wohl eine Herausforderung. Dabei helfen soll ja unter anderem Fernwärme. Immer mehr Kommunen interessieren sich für den Ausbau ihrer Fernwärmenetze. Aber einigen Mietern, die mit Fernwärme heizen, flattern zurzeit offenbar gesalzene Rechnungen ins Haus. Heizkosten Nachforderungen von mehreren tausend Euro für eine ganz normale Mietwohnung. Das scheint kein Einzelfall zu sein. Die schier unbezahlbaren Heizkostenrechnungen sind inzwischen auch Thema für die Politik geworden. Uwe Jahn berichtet.
Heizkostennachforderungen in vierstelliger Höhe, Tausende von Euro sogar bei Mieterinnen oder Mietern kleiner Wohnungen. Die Berliner Bundestagsabgeordneten Kevin Kühnert, SPD, und Jan-Marco Lutschak, CDU, kennen solche Fälle aus ihrem Wahlkreis.
Ich habe mit Menschen gesprochen, die wirklich Tränen in den Augen hatten, weil sie einfach nicht wussten, wie sie mit der Situation umgehen sollen.
Wenn Zettel in den Briefkasten geworfen werden, bei Ihnen ist ein Fehler in der Abrechnung, wir melden uns binnen 14 Tagen. Und dann kommt binnen 14 Tagen aber nichts. Dann ist das einfach ein Zeitraum, in dem die Leute abends nicht gut in den Schlaf kommen.
Die Abgeordnete Karen Ley von der Linken fordert nun einen Heizkosten-Notfallplan. Mit einem Härtefallfonds zur finanziellen Unterstützung der betroffenen Mieter und mit einem Kündigungsmoratorium, damit sie ihre Wohnungen behalten, auch wenn sie zunächst nicht zahlen können. Und das ist noch längst nicht alles.
Wir brauchen eine staatliche Preisaufsicht und wir müssen die Betrugsmaschen insbesondere der großen Wohnungskonzerne verbieten.
Offenbar berufen die Stromanbieter sich zum Teil auf Börsenpreise, die sie selbst gar nicht entrichtet haben. In anderen Fällen liegen Fehler zugrunde. Dazu kommen komplizierte Vertragsbeziehungen zwischen Energieanbietern und Wohnungsunternehmen, die für Mieter kaum durchschaubar sind. Das Bundeskartellamt hat bereits gegen 6 Versorgungsunternehmen Verfahren eröffnet. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen arbeitet an 2 Sammelklagen gegen Energieversorger, sagt Thomas Engelke, der hier auch die Bundesregierung in der Pflicht sieht.
Das Fernwärmerecht ist größtenteils noch aus dem Jahr 1980, also einfach veraltet. Und deswegen fordern wir dringend eine Novelle der Fernwärmeverordnung noch in diesem Jahr vom Wirtschaftsministerium und der Bundesregierung.
Das schätzt Kevin Kühnert von der Koalitionspartei SPD ähnlich ein.
Da müssen wir jetzt politisch ansetzen. Ich glaube, dass zum Teil Schindluder getrieben wird, indem gängige Regelungen, was die Wärmeversorgung angeht in Deutschland, umgangen werden.
Die Fachpolitiker seiner Partei sind Kühnert zufolge schon dabei, an verbesserten Regelungen zu arbeiten. Jan-Marco Lutschak, CDU, allerdings merkt davon noch nichts.
Es muss jetzt eben auch geliefert werden. Viele Menschen sind an der Grenze der wirtschaftlichen Überforderung und deswegen muss jetzt etwas passieren. Und das ist die Aufgabe der Ampel, hier endlich einen Vorschlag zu präsentieren.
Der Druck aus den Wahlkreisen zu diesem Thema steigt. So hat Lutschak eine Frage an die Bundesregierung gestellt. Die Antwort der Ampel, die Prüfung, wie eine Fernwärmeverordnung sein muss, damit sie dem geplanten Ausbau der Fernwärme und dem Schutz der Mieter gerecht wird, diese Prüfung dauert noch an.
Uwe Jahn. Die Niederlande. Geert Wilders verzichtet. Nun geht die Suche nach einem neuen Premierminister weiter. Darum geht es gleich hier in der SA-Info-Bilanz am Mittag nach den Nachrichten des Tages. Heute mit Peter Weizmann.
Bei einem neuen Vorfall im Norden des Gazastreifens sollen mindestens 21 Menschen getötet und über 150 verletzt worden sein. Das teilte die von der Terrorgruppe Hamas kontrollierte palästinensische Gesundheitsbehörde mit. Das israelische Militär hatte demnach in der vergangenen Nacht an einem Kreisverkehr auf Menschen geschossen, die auf Lastwagen mit Lebensmitteln warteten. Die israelische Armee wies das entschieden zurück. Man werde den Vorfall untersuchen. Unterdessen soll das erste Schiff mit Hilfsgütern heute die Küste des Gazastreifens erreichen. In Rheinland-Pfalz wird das Landesamt für Soziales das Finanzgebaren der Kreuznacher Diakonie prüfen. Das berichtet der SWR. Demnach besteht der Verdacht, dass die Diakonie Geld für Menschen mit Behinderung teils dafür verwendet hat, im Klinikbereich finanzielle Löcher zu stopfen. Dafür sollen Leistungen für Behinderte wie Freizeitangebote gekürzt worden sein. Die Kreuznacher Diakonie bestreitet die Vorwürfe. Das Sozialunternehmen ist Träger von Einrichtungen in Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland. Für die insolvente Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof gibt es offenbar 4 Kaufinteressenten. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf Unternehmenskreise. Wer die Bieter sind, ist unklar. Allerdings will dem Bericht zufolge keiner der Interessenten alle verbleibenden 92 Filialen in Deutschland übernehmen. Unter Umständen müsse ein Drittel der Standorte geschlossen werden. Auch eine Zerschlagung von Galeria Karstadt Kaufhof werde nicht ausgeschlossen. Der FC Bayern München trifft im Viertelfinale der Champions League auf Premier League-Tabellenführer Arsenal London. Borussia Dortmund bekommt es im Viertelfinale mit Atletico Madrid zu tun. Das hat die Auslosung am Sitz der Europäischen Fußballunion UEFA ergeben. Im Anschluss wird noch das Viertelfinale der Europa League ausgelost.
Vor knapp 4 Monaten haben die Niederländer ein neues Parlament gewählt. Eine neue Regierung ist aber immer noch nicht in Sicht. Zuletzt hatte der Rechtspopulist Geert Wilders auf das Amt des Regierungschefs verzichtet. In Den Haag geht also die Suche nach einer Koalition weiter. Andreas Meyer-Feist berichtet.
Wilders hatte am Mittwoch seinen Verzicht erklärt, nach 4-monatigen Verhandlungen mit 3 potenziellen Koalitionspartnern. Das Ziel, eine stabile Mehrheitsregierung. Doch warm wurden die anderen mit dem umstrittenen Rechtsaußenpolitiker nicht. Intern entzündete sich an seiner Person immer wieder neue Kritik. Mit Geert Wilders an der Spitze würden sich die Niederlande isolieren. Auch die Frage, ob er überhaupt bereit und in der Lage sei, mit unterschiedlichen Parteien Kompromisse zu finden, wurde gestellt, obwohl Wilders einen Großteil seines Parteiprogramms auf Eis gelegt hatte. Anders als bei Koalitionsverhandlungen etwa in Deutschland gibt es in den Niederlanden einen Mediator, Kim Putters, der die Gespräche leitet.
Meine Erwartung ist, dass der nächste Schritt in der Kabinettsformierung mit dieser Partei gesetzt kann werden.
Er erwartet jetzt Fortschritte bei der Kabinettsbildung. Aber eine normale Mehrheits- oder Minderheitsregierung werde es nicht geben, stattdessen ein loses Bündnis auf der Grundlage eines knappen Programms. Mit dabei will das Freiheitspartei, die liberal-konservative VVD des noch Premiers Mark Rutte, die neue Gründung des ehemaligen Christdemokraten Peter Omtzigt. Der Shootingstar der Wahl Ende November hatte aus dem Stand fast 13% der Stimmen geholt und die kleine konservative Bauern-Bürger-Bewegung. Allerdings, und das spricht gegen einen schnellen Erfolg, von ihrer Chefin Caroline von der Plass war zuletzt wenig Positives über die Verhandlungen zu hören.
Ich finde das gar nicht können. Warum tut ihr das?
Sie glaube nicht, dass es noch klappt, erklärte sie im niederländischen Radiosender NOS. Aber wie soll das Kabinett aussehen? Von parteilosen Experten ist die Rede bis hin zu einem außerparlamentarischen Kabinett. Auch die Frage, wer wird Premier, ist noch offen. Wenn wir nicht weiterkommen, dann kommt vielleicht Frans Timmermans und versucht, eigene Mehrheiten zu finden, warnte Geert Wilders. Das will ich verhindern, auch wenn es sehr weh tut. Ich musste mich aus dem Rennen nehmen. Es geht nicht um meine Person, es geht um das Land.
Dass die größer ist dann meine eigene Position.
Falls alle Stricke reißen, könnte Frans Timmermans tatsächlich der lachende Dritte sein. Der ehemalige EU-Kommissar liegt mit seinem Wahlbündnis aus Sozialdemokraten und Grünen noch knapp vor der Partei von Mark Rutte, aber hinter Geert Wilders.
Ja, ich denke, dass es verstandig ist, dass wir ein Mehrheitskabinett haben in dem Land.
Das Klügste wäre, wenn wir eine Regierung mit stabilen Mehrheiten bekommen. Die Menschen können nicht länger auf die Lösung ihrer Probleme warten. Auch international steht viel auf dem Spiel.
International spielt heel erg veel.
Mehrheiten zu finden wäre für Timmermans schwer. Dazu bräuchte er mindestens 6 Partner. Am Ende könnte aber eine Minderheitsregierung stehen oder eine Neuwahl des Parlaments in den Niederlanden.
Soweit Andreas Meyer-Feist über die Lage in den Niederlanden. Wir schauen nach Haiti. Der Karibikstaat versinkt in Chaos und in Gewalt. Die Krise hat dramatische Ausmaße erreicht. Nach Angaben der Vereinten Nationen haben Banden einen Großteil der Hauptstadt Port-au-Prince unter ihrer Kontrolle. Innerhalb des Landes wurden Hunderttausende Menschen vertrieben, darunter viele Kinder. Fast die Hälfte der Einwohner Haitis leidet unter akutem Hunger, so die Vereinten Nationen. Es gibt keine Regierung, auch kein handlungsfähiges Parlament. Die Krise in Haiti, eine Chance für die internationale Gemeinschaft, Verantwortung zu zeigen, meint unsere Korrespondentin Anne Demmer in ihrem Kommentar.
Lange hat die internationale Gemeinschaft zugeguckt, wie Haiti immer weiter in den von ihnen allen mitgeschaufelten Abgrund gerutscht ist. Allen voran die USA. Sie haben Premierminister Ariel Henry, seit er vor knapp 3 Jahren nach der Ermordung von Präsident Jovenel Moïse die Regierungsgeschäfte übernommen hat, den Rücken gestärkt. Auch wenn sich breite Teile der Zivilgesellschaft dagegen ausgesprochen hatten, weil sie an seiner Integrität zweifelten, ihm Korruption und Verbindungen zu den Banden vorwarfen. Viel Geld ist in seine Regierung geflossen, das ist versickert. Er hat es nicht annähernd geschafft, demokratische Strukturen zu etablieren. Während Diplomaten und ausländisches Personal die Flucht ergreifen, ist Port-au-Prince für die Bevölkerung ein Gefängnis unter freiem Himmel geworden, wie es ein Interviewpartner formulierte, eingekesselt von Banden. Nach der jüngsten Gewalteskalation und dem Anfang der Woche angekündigten Rücktritt von Premierminister Ariel Henry steht der bitterarme Karibikstaat vor einem Neuanfang. Eine Mammutaufgabe. Es fehlt eine Regierung, ein funktionierender Rechtsstaat, der unterbesetzte Polizeiapparat kann der Gewalt der Gangs nichts entgegensetzen. Für den Übergang soll ein Präsidialrat einen Interims-Premierminister bestimmen und den Weg für Wahlen und eine internationale Polizeimission unter kenianischer Führung ebnen. Hier sind nun vor allem die Haitianer gefragt. Dabei können die karibische Staatengemeinschaft CARICOM, aber auch die USA unterstützen. Die Parameter für den Übergang, die Gestaltung der politischen Ordnung, müssen allerdings von den Haitianern kommen. Und ein wichtiger, unmittelbarer Schritt: Die USA müssen unterbinden, dass Waffen aus ihrem Land fast ungehindert weiterhin nach Haiti geschmuggelt werden und die Gewalt befeuern. Die geplante internationale Polizeimission, für die die Vereinten Nationen im letzten Oktober grünes Licht gegeben hatte, soll unter der Führung der Kenianer die Banden entwaffnen und neue Sicherheitskräfte aufbauen. Weder die USA noch europäische Länder wollten sich engagieren. Dass es beim Thema internationaler Einsatz Berührungsängste gibt, ist nicht überraschend. Die letzten internationalen Missionen hatten gravierende Makel, standen massiv in der Kritik. Die UN-Friedenstruppen haben in der Vergangenheit Cholera eingeschleppt und waren für sexuellen Missbrauch verantwortlich. Das darf sich nicht wiederholen. Wichtig ist, dass diese Mission gut ausgestattet ist, damit sie Wirkung zeigen kann. Nach wie vor sei sie unterfinanziert, Personal müsse aufgestockt werden, sagen Kritiker. Abgesehen davon müssen die Wiederherstellung der Sicherheit und humanitäre Hilfe Hand in Hand gehen, um das Leiden der Bevölkerung zu lindern und nachhaltige Strukturen aufzubauen. Dass dieser Übergang gelingt, dürfte auch im Interesse der Vereinigten Staaten sein, um einen weiteren Exodus Richtung USA zu verhindern, gerade in Wahlkampfzeiten. Der Ausgang ist offen, aber die Chance darf nicht verspielt werden. Internationale Verantwortung ohne koloniale Belehrung ist gefragt. Es darf nicht erneut eine Regierung von außen einfach nur aufgesetzt werden. Nur das haitianische Volk kann und sollte selbst über seine Zukunft entscheiden, wie US-Außenminister Antony Blinken kürzlich betonte und wie es auch die Zivilgesellschaft Haitis immer wieder einfordert. Das darf kein Lippenbekenntnis bleiben.
Das war die Meinung von ARD-Korrespondentin Anne Demmer. Das Wetter im Saarland: ab dem Nachmittag Schauer, einzelne Gewitter, 12 bis 16 Grad. Kommende Nacht mal Schauer, mal trocken, 10 bis 7 Grad. Das war die SR-Infobilanz am Mittag mit Isabel Tentrup. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Ein Kommentarthema ist die Präsidentschaftswahl in Russland, die heute begonnen hat. Der Schweizer Tagesanzeiger schreibt: Die Pseudo-Wahlen an diesem Wochenende werden nur einen Sieger kennen: Wladimir Wladimirowitsch Putin. Wie sollten westliche Demokratien mit dieser Wahl umgehen? Ein Weg wäre es, Putin als Präsidenten nicht anzuerkennen, so wie es der Westen 2020 im Fall des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko getan hat. Es wäre ein Weg, sich ehrlich zu machen. Es wäre ein bescheidener Versuch, aber einer, der nicht wehtut. Darauf zu verzichten, um sich die Tür offen zu halten, um irgendwann mit Putin an einen Verhandlungstisch zu kommen oder um wieder mit ihm Geschäfte zu machen, ist Ausdruck genau jener Zögerlichkeit gegenüber dem Kreml, die Russland erst dazu ermutigt hat, die Ukraine zu überfallen. Eine gefährliche Vorsicht, die der Ukraine und Europa insgesamt schadet. Die dänische Tageszeitung Politiken kommentiert: In 19 der bisherigen 24 Jahre, in denen Putin sich an die Macht klammert, befand sich Russland im Krieg. Er hat sich dafür entschieden, die Verfassung zugunsten seiner eigenen Macht zu ändern. Er hat sich dafür entschieden, es gefährlich zu machen, ihn herauszufordern. Er hat sich dafür entschieden, die Medien zu unterdrücken. Er hat sich dafür entschieden, Stalin zu beschönigen und seine drakonische Unterdrückung zu recyceln. Natürlich gibt es in Russland Wahlen, Putin wählt. Aber Putins Wahl wird niemals demokratisch und legitim sein. Die Irish Times aus Dublin ist ebenfalls pessimistisch. Putin wird bei dieser Scheinwahl eine fünfte Amtszeit gewinnen, sodass er bis 2030 an der Macht bleiben kann und, sollte er erneut kandidieren, sogar bis 2036. Proteste dagegen wirken aussichtslos, bestenfalls symbolisch. Das Volk ist erfolgreich eingeschüchtert worden. Nichts scheint den Putin-Monolithen erschüttern zu können. Außer vielleicht die unwahrscheinliche Aussicht auf eine Niederlage in der Ukraine. Und das Tageblatt aus Luxemburg meint: Wichtig für den Kreml ist eine hohe Wahlbeteiligung, wenn auch diese Zahlen letztendlich frisiert werden können. Doch wenn am Ende die Vorstellung einer hohen Zustimmung für Putin erzeugt werden kann, dann regiert es sich leichter. Selbst für einen Präsidenten, der mittlerweile ein Regime installiert hat, das seine Bevölkerung offenbar für einen sinnlosen Krieg begeistern kann, in dem die eigenen Leute zu Hunderttausenden umkommen. Dass diese Wahlen eine Farce sind, braucht nicht weiter beschrieben zu werden. Ob der von der Exilopposition gemachte Aufruf, am Wahlsonntag mittags vor den Wahllokalen zu erscheinen, ohne jedoch unbedingt zu wählen, von den Menschen befolgt werden wird, dürfte noch das Spannendste an dem Politmanöver sein. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Martin Wilhelmi.